Haus 1. Wir machen Podcasts.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 571. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor, Immanuel Kant. Es nähert sich dem Ende, aber es ist noch lange nicht vorbei. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke. Da ist heute was ganz Kurzes dran, aber ich glaube, ich mache zwei Gedichte von Rainer Maria Rilke. Und das zweite hat was mit Einschlafen zu tun. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja. Ich habe für heute mir ein Thema überlegt. Da geht's um das Thema, ich habe nämlich ein Photovoltaik, so ein Steckerkraftwerk, ein sogenanntes Balkonkraftwerk bestellt, aber ich habe gar keinen Balkon, deswegen ist eigentlich ein Stecker. Da wollte ich ein bisschen was drüber schwafen, obwohl ich da gar nicht so richtig viel Ahnung von habe, aber ich fand es ganz interessant, mich damit zu beschäftigen. So, und davor aber noch ein Hinweis, und zwar, wenn ihr Lust habt, mich mal auf der Bühne zu sehen, nicht mit dem Einschlafen-Podcast und auch nicht mit meiner eigentlichen Band, Tobian, also Christian und ich sind ja Tobian, wir machen Kneipenrock, wir sind häufiger mal in Hamburgs Kneipen unterwegs, da kann man uns sehen, manchmal sagen wir auch vorher Bescheid, manchmal auch nicht, nein, Roland, mit dem ich früher viel Musik gemacht habe, wird 50 und feiert groß, und zwar am 24. Mai in der Landgangbrauerei in Hamburg ab 19 Uhr oder so. Und Roland hat sich genau wie ich zu seinem 50. überlegt, aber ich habe es letztes Jahr auch gemacht, dass er Musik machen will. Und zwar nicht mit seinen aktuellen Bands, sondern mit verflossenen Bands. Er hat, glaube ich, nämlich gar nicht. Also ja doch, er hat jetzt wieder. So, und zumindest habe ich mit Roland viel Musik gemacht und mindestens zwei von unseren ehemaligen Bands, die ich auch, ich habe ja mal zwei Episoden zum Thema Bands gemacht und die kamen da auch beide drin vor. Remedy war meine erste Rockband. Pascal war ja meine allererste Band, also nach der Schülerbandzeiten. Pascal spielt nicht, aber Remedy spielt vier Songs. Richtig gute Songs. Ich habe die schon geübt. Ich habe mich kaputt gelacht. Wirklich gut. Also es hat Spaß gemacht. Das ist irgendwie, ja, solche Songs habe ich halt damals geschrieben und mich da wahnsinnig drüber gefreut. So, und ich werde mich jetzt wahnsinnig freuen, die wieder auf die Bühne zu bringen. Ich glaube, ich brauche noch so eine Langhaarperücke oder so, weil ich jetzt habe ich keine Haare mehr, aber um diese Songs zu spielen, brauche ich lange Haare. Und Vermilion, das war diese Band Ende der 90er mit den besten Fotos. Und mit denen haben wir uns schon getroffen. Also Remedy noch nicht. Wir proben nur einmal. Das muss auch reichen für die Songs. Irgendwann Ende April oder so. Und mit Vermilion haben wir schon geprobt, weil die Songs ein bisschen schwieriger sind und weil wir alle Bock hatten. Und es scheint sich abzuzeichnen, dass wir eine Vermilion Reunion machen und auch nach dem 24. Mai noch weiter zusammen Musik machen, weil das einfach richtig viel Spaß bringt. Die Songs von früher, die sind einfach echt gut. Also diese Texte sind, ja, die haben wir halt vor knapp 30 Jahren geschrieben, aber die Musik macht Laune und wir sind halt alle ein bisschen älter geworden, es ist ein bisschen schwieriger, aber es ja, ist ein großer Spaß. Wenn ihr das hören wollt, kommt dahin, wir spielen als letztes, also es kann spät werden und geht richtig ab. Ja, genau. Dazu wollte ich euch einladen. Es hat nichts mit dem Thema Photovoltaik zu tun. Genau. Und ohne weitere Vorrede zum Thema Photovoltaik, Energiewende und dem ganzen Drumherum, wollte ich einmal einen Abriss geben, denn ich habe gestern tatsächlich endlich mir eine Photovoltaikanlage bestellt und den Weg dahin wollte ich einmal kurz aufzeichnen und ein bisschen abschweifen und gucken, denn schon mein Vater hat, als ich noch Kind war, für die Energiewende geschwärmt. Mein Vater war Systemanalytiker, nannte man das damals, eigentlich so Mainframe-Programmierer bei der HEW, Hamburger Elektrizitätswerke. Das heißt, er hat da Abrechnungssysteme in COBOL für so Großrechnersysteme irgendwie gebastelt mit seinen Kollegen und war. Also sein erstes größeres Projekt war die Abrechnung, Stromabrechnung für so eine Weihnachtsbeleuchtungsinstallation und er hat halt gestaunt, was die Stadt Hamburg an Geld ausgibt, um ja den neuen Wall, nicht nur den, sondern die ganze Stadt weihnachtlich zu beleuchten. Das sind ziemliche Summen gewesen und da hat er gestaunt und seitdem hat er sich auch immer so ein bisschen mit dem Thema Energiesparen und sinnvoller Energieeinsatz beschäftigt. Er war auch ziemlich schockiert oder hat mit großen Augen berichtet, dass die HEW, die ja jetzt wurde von Vattenfall gekauft, das gehört jetzt zum Vattenfall-Konzern, dass die mehr Geld gemacht haben mit Geldgeschäften, denn sie mussten sehr, sehr große Rücklagen haben wegen dem Kernkraftwerk in Brockdorf, das war, glaube ich, HEW. Nee, Brunsbüttel, natürlich nicht Brockdorf. Ich weiß nicht, irgendwie gab es Kernkraftwerke, die von Vattenfall gemacht wurden und die mussten halt riesige Geldrücklagen haben, weil es halt große Risiken gab. Und der Umsatz, der mit dem Geld gemacht worden ist, also durch geschicktes Geldanlegen, war halt höher als der Umsatz mit Stromverkaufen. Das ist irgendwie alles komisch. Und er hat dann auch sehr früh, also das ist alles in grauer Vorzeit gewesen, und er hat dann sehr früh, als die Solarpaneele noch in Deutschland produziert worden sind, eine Photovoltaikanlage an unser Haus in Vistit geschraubt. Und die ist auch immer noch dran. Letztens noch gesehen. Also ist schon eine Weile her. Vielleicht ist sie mittlerweile abgeschraubt, ich glaube nicht. So, und das ist garantiert schon 30 Jahre her. Also ungefähr zu der Zeit, als ich mit Vermilion irgendwie Heavy-Metal-Musik gemacht habe. Hat mein Papa schon Solar installiert, ans Dach geschraubt. Wir hatten in Vistit, wo ich aufgewachsen bin, ein Satteldachhaus und das Haus war in, also das, die Dachflächen waren nach Osten und Westen. So, und interessanterweise dachte man damals noch, Solaranlagen müssen unbedingt nach Süden ausgerichtet sein. Und man hatte halt an die Südfront sozusagen so eine Installation geschraubt und das da, und dann, ja, haben wir ganz gut Geld gemacht. Also das hat sich tatsächlich gelohnt. Damals war natürlich durch das Energieeinspeisegesetz, Erneuerbare Energiengesetz heißt es eigentlich, waren die Erträge, wenn man Strom eingespeist hat, noch sehr hoch. Mittlerweile sind die ja sehr niedrig. Und deswegen, also damals galt halt, man will den Strom bloß nicht selber verbrauchen, sondern direkt einspeisen und hatte dann zwei Zähler und so. Und heute ist das ja alles anders. Für selbst erzeugten Strom, den man einspeist, bekommt man nur noch so Marginalbeträge, ich glaube 8 Cent, 6 Cent oder so. Wenn man so eine große Solaranlage auf dem Dach hat und will den eigentlich lieber selber verbrauchen, weil wenn man Strom kauft, ist der ja teurer als 8 Cent in der Regel. Ja, genau, aber dann bin ich halt schon als Jugendlicher dann damit aufgewachsen, dass Photovoltaik eigentlich eine gute Idee ist. Mein Vater war auch sehr stolz darauf, dass er als einer der ersten, weiß nicht, in Deutschland vielleicht nicht, aber zumindest bei uns in der Region, dafür gesorgt hat, dass eine Photovoltaikanlage auf die neue Grundschule in Vistit kam. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die gebaut worden ist, aber das muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein. Hat Vistit eine neue Grundschule bekommen. Und da hat er dafür gesorgt, dass da eine Photovoltaikanlage draufkommt. Die ist tatsächlich mittlerweile abgeschrieben und ich glaube sogar, die wird nicht weiter betrieben, wird irgendwie abgebaut und neu. Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich da letztens gehört. Zumindest ist die auch schon sehr lange in Betrieb und ist halt auch ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen. Mein Vater war sehr stolz drauf, dass er sich dafür stark eingesetzt hat und das Projekt tatsächlich durchgesetzt hat. Das heißt, ich bin da geprägt. Und ich fand aber das Konzept auch immer gut. Also erneuerbare Energien, entweder durch Sonne oder durch Wind, haben halt eine hohe hohe Investitionskosten. Man muss halt einmal was kaufen, was ein bisschen teurer ist. Dann produziert es aber halt dauerhaft sehr, sehr günstigen Strom. So, und dadurch, dass wir so viel davon verbauen mittlerweile, ist es halt sehr günstig geworden. Es ist alles Massenproduktion. Gerade Windkraft ist halt sehr, sehr gut verstanden. Photovoltaik aber mittlerweile auch. Leider hat ja Deutschland entschieden, dass Photovoltaikproduktion nicht in Deutschland stattfinden soll. Also da wurden halt Fördermittel gestrichen und die Industrie wurde vergrätzt. Und jetzt werden alle diese Solarpaneele, die wir eben auch in Deutschland verbauen, in China gebaut. Das ist so ein bisschen bedauerlich, finde ich eigentlich, weil es eigentlich fühlte sich das damals gut an zu sagen, hey, wir in Deutschland sind Vorreiter, Weltmarktführer in Sachen Photovoltaik und jetzt sind wir es halt schon lange nicht mehr. Das ist uns, glaube ich, eine Chance durch die Lappen gegangen. Aber ja, jetzt ist es halt so. Genau, und dann mache ich jetzt mal einen kleinen Zeitsprung und zwar in das Jahr 2005. Da haben wir hier dieses Haus gebaut. Und wir haben natürlich auch überlegt, was machen wir mit irgendwie Solarenergie? Und die Leute, mit denen wir das Haus gebaut haben, die haben uns dann dazu geraten, erntet doch nicht Strom, sondern Wärme. Denn, so ein Haus will halt beheizt werden und heizen kostet Geld. Und damals waren Wärmepumpen in Deutschland noch nicht so verbreitet. Die Technologie ist zwar viel älter, also ist ja auch in Kühlschränken drin. Ganz Dänemark und Finnland, also skandinavische Länder werden schon seit Jahrzehnten werden die Häuser mit Wärmepumpen beheizt und das funktioniert da ja auch sehr, sehr gut. Aber in Deutschland hieß es noch, nein, wir nehmen das billige Gas aus Russland und heizen damit. Deswegen haben wir damals halt eine Gasheizung genommen, aber gesagt, na gut, dann wollen wir die wenigstens unterstützen mit Wärme vom Dach. Oh, da habe ich halt irgendwie, weiß nicht, auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Wir haben mehr darüber nachgedacht, wie soll das Haus denn aussehen, wie soll es denn, wir wollten halt viel Fensterfläche nach Süden haben, damit viel Licht reinfällt und das war uns irgendwie alles wichtiger. Ich habe dann nicht so sehr darüber nachgedacht, wie das Dach gestaltet sein sollte, um möglichst viel Sonne zu ernten, egal ob Wärme oder Strom. Und das finde ich beides aus heutiger Sicht schade, denn also es gab hier keinen Bebauungsplan. Also Bebauungspläne sind ja die Pläne, die eine Gemeinde oder auch eine Stadt, also das ist dann die Kommune sozusagen, kann ja entscheiden, wenn hier ein Baugebiet hin soll, dann kann sie festsetzen, wie in dem Baugebiet gebaut werden darf. Also eingeschossig, zweigeschossig, je nachdem, ob es Dorf oder Stadt ist, kann man da verschiedene Vorstellungen haben, was man dann möchte. Und man kann alle möglichen Sachen festsetzen, welche Bäume gepflanzt werden dürfen oder sogar müssen, welche Klinkerfarbe man benutzen darf oder Wandfarbe oder also Außengestaltung vom Haus, um ein einheitliches Dorfbild, Stadtbild zu erreichen. Und insbesondere dürfen Baugebiete, auch die Bebauungspläne dürfen auch vorsehen, wie die Dachausrichtung sein, also wie Dächer gestaltet sein sollen. Bei uns im Dorf gibt es da gar keine Vorgaben. Das heißt, alle Dächer sind gestaltet, wie man das so möchte. Und das ist ja auch aus so einer freiheitlichen Perspektive ganz gut, dass jeder selber entscheiden darf, wie so ein Dach aussehen soll. Für mich war das damals ein Nachteil, denn ich habe nicht großartig drüber nachgedacht. Und ich glaube, viele Leute denken nicht großartig drüber nach und bauen dann ein Haus so, dass die Dachfläche eben nicht optimal für die Nutzung für Solarenergie ist. So, und das hat ein Kumpel von mir, der sich jetzt mittlerweile auch, also David, mein Nachbar hier, der hat das schlauer gemacht. Der hat auch gar nicht so lange nach uns gebaut, oder doch? Ja doch, natürlich, das Haus ist deutlich jünger. So, und die haben wir erst kennengelernt, als Sky und Moritz zusammen in einer Klasse waren, glaube ich. Ja, genau. So, da, wann war das? 2000, also das Haus ist vielleicht so 2012 oder also 7, 8 Jahre später ist das Haus von David gebaut worden. Und der hat ganz bewusst die Dachflächen Ost-West ausgerichtet. Also auch mit dem Giebel nach Süden, so wie das Haus meiner Eltern damals in Visted. Aber dann eben nicht an die Südseite was dran geflanscht, sondern ganz bewusst Photovoltaik auf die Ost- und Westflächen gelegt. Und der Grund ist, dass da die Ausbeute am höchsten ist. Man hat nämlich morgens schon Solarenergie auf der Ostseite vom Dach. Und im Sommer geht die Sonne ja nicht genau im Osten auf, sondern quasi im Nordosten. Also ab 20. März schreitet die Sonne quasi weiter im Norden auf, vom Ostwinkel sozusagen als südlich. Im Winter ist es natürlich andersrum, da geht sie dann eher südöstlich auf. Aber im Sommer halt nordöstlich so. Und dann müsste man halt immer bis um 8 Uhr warten, so ungefähr, je nach Zeitzone und Sommerzeit und so, bis dann die Sonne quasi an der Ostlinie vorbeikommt und dann tatsächlich auf eine Südseite überhaupt scheinen kann, bis dann richtig Licht auf dem auf dem Süddach ist. So, also Ostdach hat dann morgens einfach sofort, wenn die Sonne aufgeht, egal wo im Osten, Licht. Im Süden steht die Sonne hoch genug, dass sie eh auf beide Dachhälften drauf strahlen kann. Und am Abend geht die Sonne im Westen unter. Und da ist natürlich dann das gleiche Spiel wie am Morgen im Osten. Das heißt, wenn da eine Solaranlage nach Westen ausgerichtet ist, dann nimmt sie halt bis zum Sonnenuntergang, nimmt sie Sonnenenergie auf. So, und dann hat man halt zwei Anlagen. Statt einer großen nach Süden hat man zwei halbe quasi, eine Ost, eine West. Das ergänzt sich halt dann halt optimal. Und ich glaube, wenn ich nochmal in der Kommunalpolitik tätig wäre und irgendwie für Bebauungspläne zuständig wäre, dann würde ich darauf achten, dass die Häuser so die Dächer bauen müssen, dass sie optimal für Solarenergie nutzbar sind. Man kann den Leuten nicht vorschreiben, Solarenergie zu nutzen, aber früher oder später kommt man auf die Idee und möchte es dann machen. Und also in unserem Fall ärgern wir uns ein bisschen. Also wir ärgern es nicht wirklich, aber unsere größte Dachfläche ist nach Norden. So. Und es ist auch ganz interessant, das Dach, das wir nach Norden haben, das ist wirklich riesig, weil da auch nur ein kleines Dachfenster drin ist. Für den Flur sozusagen, ist auch nur um 15% oder so geneigt. Also es ist kein besonders steiles Dach. Das heißt, im Sommer gibt es Tage, aber leider nur sehr wenige, wo die Sonne quasi im Nordosten aufgeht. Und sobald sie dann aufgegangen ist, scheint sie auf die Nordseite vom Dach. Und dann geht sie so schnell auch hoch, dass sie den ganzen Tag über auf diese Nordseite strahlt. So, das heißt, für die Monate Juni, Juli, August oder so, ich weiß nicht, ich habe es nie ausgerechnet, aber da würde diese Solaranlage quasi optimal Licht aufnehmen können, also den ganzen Tag beschienen werden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist bei nach Süden ausgerichteten Anlagen eben nicht, wie gesagt, weil die Sonne dann im Nordosten aufgeht und im Nordwesten untergeht. Aber eben nur für diese 3 Monate und im Winter passiert es halt, dass die Sonne gerade nur mittags hoch genug kommt, um überhaupt auf die Nordseite vom Dach zu scheinen. Und dann geht halt nur das diffuse Licht, also dann läuft sie ja auch, die Anlage. Also dann nimmt auch eine nach Norden ausgerichtete Solaranlage Energie auf. Aber das ist dann so ein bisschen, ja, das ist eher suboptimal, eine Solaranlage nach Norden auszurichten, denke ich mal. So, deswegen haben wir das nie gemacht. Also ich habe das tatsächlich mal überlegt, ich habe es aber dann nicht komplett durchgerechnet und irgendwie dachte so, nee, das ist Quatsch. Die Solarpaneele, die ich da drauf schraube, die würden zwar was bringen, aber die würden ja woanders viel mehr bringen und deswegen wollten wir das nicht. So, für die Südfläche vom Dach haben wir halt 4 Module für Solarthermie. Und die sind auch toll, denn von, weiß nicht, März, April bis, je nachdem, September, Oktober, leistet die Solarthermie so viel Wärme, dass wir halt, also geheizt wird dann ja sowieso nicht mehr so viel, also in den Übergangszeiten halt ein bisschen, aber Warmwasser wurde in der Zeit halt nie mit Gas erstellt bei uns. Also da war der Gashahn, der konnte ich zudrehen. Also anfangs haben wir noch mit Gas gekocht, aber im Sommer stand die Gastherme halt komplett still. Vielleicht ist sie deshalb auch immer kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. Also das war schon erstaunlich, wie viel Energie wir da ernten konnten. Der Nachteil von Solarthermie ist, dass man am meisten Wärme, also Wärmeenergie erntet, wenn man gar nicht so viel braucht. Denn im Winter braucht man viel Wärmeenergie zum Heizen. Und natürlich Warmwasserverbrauch ist wahrscheinlich ähnlich. Vielleicht duscht man im Winter ein bisschen häufiger heiß oder so, aber der größte Wärmebedarf in so einem Haus ist natürlich die Heizung und davon hat man im Winter viel, im Sommer nichts. So, und gerade im Sommer hat man halt viel Wärme, die man ernten kann auf dem Dach und im Winter eher wenig. Das kommt zwar auch vor, dass dann mal, wenn man einen richtig schönen sonnigen Tag hat, dann erntet man auch ordentlich Wärme über diese Solarthermie und das macht sich wirklich gleich bemerkbar auf der Gasrechnung oder jetzt auf der Stromrechnung. Aber es ist natürlich nicht optimal. So, und deswegen sagen ganz viele, oder ich habe mich jetzt halt auch beraten lassen von Photovoltaikunternehmen, was wird man denn machen? Und die sagen dann, ja, Solarthermie abreißen und durch Photovoltaik ersetzen. Also gerade jetzt, wo wir gewechselt sind von der Gasheizung auf eine Wärmepumpe, wäre Stromernten ja sinnvoller auch als Wärmeernten, weil man dem Strom, der dann über ist im Sommer, für was anderes nutzen kann oder zur Not einspeist. Aber wir haben ja große Verbraucher, also nicht nur die Wärmepumpe, sondern auch ein Elektroauto, was weiß ich, vielleicht demnächst zwei oder so. Das heißt, Stromverbraucher haben wir gut, Wärmeverbraucher haben wir im Sommer halt nicht so. Haben wir aber noch nicht gemacht, weil das ja irgendwie auch eine Investition war, diese Solarthermie, und die läuft halt. Also warum soll man etwas, was läuft und wo man investiert hat und wo man noch ernten kann, warum soll man das abbauen? So, und jetzt haben wir uns nach langem Hin und Wieder entschieden, ein sogenanntes Stecker-Solargerät, Solarkraftwerk zu kaufen. Das ist ja das in den Medien so genannte Balkonkraftwerk. Aber wir haben gar keinen Balkon. Der Unterschied zu einer größeren Photovoltaikanlage ist, man braucht keinen Elektriker, der einen das installiert, weil einfach die Strommenge, die erzeugt wird, deutlich geringer ist. Es gibt ein paar Vorgaben, die man beachten muss, aber die Balkonkraftanlagen, wie heißen sie da eigentlich? Stecker-Solarkraftanlagen. Nee, wie heißen die? Ich habe keine Ahnung. Stecker-PV-Anlagen, sage ich mal. Die man im Laden so kaufen kann, die erfüllen halt alle diese Vorgaben und da kann man wenig falsch machen. Also das Schwierigste ist, das Ding irgendwo zu befestigen, aber da gibt's halt, je nachdem, ob man es dann an einem Balkon oder an einer Fassade oder eben sogar auf einem Dach befestigen will, gibt's dann die unterschiedlichen Befestigungswege. Und dann letztendlich kommt da ein Kabel raus und das steckt man in die Steckdose und dann wird der Strom eingespeist in das Netz. Also man kann, also der wird dann natürlich im Idealfall direkt verbraucht. Das heißt, man kann dann gucken, wenn die Sonne scheint, das über macht man Verbraucher an. Oder das, was über ist, wird halt eingespeist. Deswegen muss man auch, ich glaube, eine gesetzliche Vorgabe ist, dass man diese Ferraris-Stromzähler, die man früher hatte, mit dieser drehenden Scheibe, wo dann irgendwo ein roter Fleck drauf ist, damit man sieht, wie sie sich dreht, die würden sich in dem Fall, dass man das einspeist, rückwärts drehen. Das wollen die Stromanbieter natürlich nicht, weil dann würde man ja quasi, wenn der sich rückwärts dreht und das wird dann nicht gemessen, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich eingespeist in das Netz, würde man ja quasi den Strom verkaufen zu dem gleichen Preis, wie man einkauft, ne, weil man einfach weniger bezahlt für den Strom, den man verbraucht hat. Und das ist illegal, das darf man nicht. Deswegen sollte man, ich glaube, das ist mittlerweile keine ganz harte Bedingung mehr, sondern es ist wie nach einem halben Jahr muss man das dann gemacht haben und die Stromanbieter kommen dann auch ganz schnell und wechseln einem den Stromzähler, wenn man Bescheid sagt, dass man eine Balkonkraftanlage hat. Und dann kriegt man halt so einen moderneren elektronischen Stromzähler, der dann eben nicht rückwärts läuft. So, wir haben schon so einen Stromzähler, den habe ich ja letztes Jahr extra bestellt, damit wir zu einem dynamischen Stromtarif wechseln können. Das habe ich gemacht wegen der Photovoltaikanlage, wegen der Wärmepumpe und dem Auto. Das heißt, wir sind jetzt bei dem Stromanbieter Tibber. Und das kostet halt, die Kilowattstunde Strom kostet genauso viel, wie der aktuelle Strompreis an der Börse ist. Okay, kurzer Exkurs. Strompreise. Es gibt eine Strombörse, wo Stromproduzenten Strom anbieten können und Konsumenten kaufen können. So, die Konsumenten sind in der Regel die Energieanbieter, bei denen man als Endkunde dann kauft, also zum Beispiel Vattenfall und sowas. Das heißt, viele Akteure an dieser Börse haben auch beide Funktionen. Die sind sowohl Anbieter als auch Käufer. Und dann gibt es da so ganz merkwürdige Regelungen, die sicherstellen sollen, dass die Stromversorgung auch klar ist. Also es soll ja nie irgendwie keinen Strom zu kaufen geben, das wäre schlecht. Und damit auch, weiß ich nicht, Investitionssicherheit und bla bla bla. Also gibt es da verschiedene Gründe, wie da Regulierungen stattfinden. Aber es gilt, dass immer der Strompreis so teuer ist wie der teuerste Anbieter, der gerade irgendwie dran ist. So, und dann hängt es halt davon ab, welche Anbieter werden denn gebraucht. Und wenn komplett der Strom durch erneuerbare Energien angeboten werden kann, dann ist der Strom halt sehr, sehr günstig, teilweise sogar kostenlos, teilweise bekommt man sogar Geld, wenn man Strom abnimmt. Und wenn aber gerade keine günstigen Stromanbieter, also erneuerbare Windkraft zum Beispiel, aber eben auch Photovoltaik, wenn da nichts da ist, dann muss halt Strom von Gaskraftwerken oder schlimmstenfalls von Kohlekraftwerken genutzt werden. Das ist deutlich teurer, weil der Strom da halt teurer erzeugt wird. Und dann steigt der Strompreis. Und das ist halt so, das schwankt halt morgens und abends ist der Strom meistens eher teuer, weil da viele Verbraucher laufen, weil da viel Strom genommen wird. Mittags gibt es meistens so eine Delle, wo es ein bisschen günstiger ist. Und nachts ist der Strom sehr günstig. Deswegen lohnt es sich, wenn man einen dynamischen Stromtarif hat, wenn man mittags oder nachts viel Strom verbraucht. Wenn ich zum Beispiel mein Auto lade, dann sorge ich dafür, dass das nachts passiert. Das kann ich automatisch machen über so Schaltungen oder ich achte halt einfach drauf, wann ist der Strom günstig und dann schließe ich das Auto an. Weil manchmal funktioniert diese automatische Schaltung nicht und ich möchte sicherstellen, dass das Auto dann auch geladen ist. So, und dann kann ich halt manchmal, also es gibt natürlich eine Grundlast, die Stromsteuer pro Kilowattstunde und die Gebühr für Tibber, die muss ich immer bezahlen. Und die Netzgebühr, also für das Stromnetz muss man ja auch eine Gebühr bezahlen, das ist ja groß in der Diskussion. Das sind bei mir 16 Cent, diese Grundlast quasi an Kosten für Tibber. Das ist ganz interessant, weil in Hamburg Freunde von mir sind auch bei Tibber und die zahlen 26 Cent also als Grundlast plus eben den Preis von der Strombörse. Das heißt, wenn an der Strombörse gerade reichlich viel Strom da ist, dann ist da der Preis auf Null, ganz selten unter Null, aber manchmal ist er halt auf Null und dann zahle ich 16 Cent pro Kilowattstunde. Häufiger ist er dann irgendwie bei so 10, 11 Cent und dann zahle ich halt 26, 27 Cent für so eine Kilowattstunde. Und manchmal ist der Strom natürlich auch teuer. Also es geht ja dann irgendwie, ich glaube einmal war die Kilowattstunde bei 1,50 oder so. Das ist dann unangenehm, aber es sind meistens sehr kurze Phasen. So, und im Winter ist natürlich eher wenig Solarstrom da, dafür ein bisschen mehr Windstrom. Im Sommer ist viel Solarstrom da und dann, wenn dann noch Windstrom da ist, dann ist, also in der Regel ist es von Frühjahr bis Herbst günstiger und im Winter ein bisschen teurer, dieser dynamische Stromtarif, aber übers Jahr gemittelt, wenn man denn seine großen Verbraucher so steuern kann, dass sie dann, wenn der Strompreis günstig ist, viel verbrauchen, kann man damit ordentlich Geld sparen. Wenn man keine großen Verbraucher hat und auch seinen Strompreis, also seinen Stromverbrauch nicht großartig steuern kann, sondern wenn man halt genau dann Strom verbrauchen muss, wenn man es eben gerade muss, also wenn man gerade kochen will oder gerade waschen will, und das nicht großartig dahin legen kann, wo es günstig ist, kann so ein dynamischer Stromtarif auch nach hinten losgehen. Also ich würde das nicht unbedingt empfehlen, einen dynamischen Stromtarif zu haben, sondern nur dann, wenn man zum Beispiel das eigene Elektroauto am eigenen Carport, Garage, was ist, am eigenen, wie heißt es, Ladedingsbums. Nicht Schnellladestation, sondern ich habe eine Wallbox, so heißt es, an der eigenen Wallbox laden kann. Also dann kann sich das durchaus lohnen. Bei mir rechnet sich das, also es ist wirklich ganz gut. Und der Preis ist dann ja auch vollständig. Ne? Also es ist dann nicht noch irgendwie 16,95 € Grundgebühr und noch 17,50 € pro Monat für den Zähler oder so, sondern da ist dann eben alles drin in diesen 16 Cent pro Kilowattstunde plus Börsenstrompreis. Ja, das funktioniert ganz gut für mich. So, warum habe ich das jetzt alles erzählt? Ach so, um nochmal quasi Börsenstrompreis zu erwähnen. Denn eigentlichen, also klar, man kann auf die eigene Tasche achten, aber ihr kennt mich ja, ich denke nicht immer nur allein an mich, sondern auch gerne mal an die Gemeinschaft, an die Gesellschaft. Und es ist tatsächlich gut für die Gesellschaft, wenn man dann Strom verbraucht, wenn zu viel Strom da ist. Das Stichwort hier heißt Netzdienlichkeit, denn für Stromnetze ist es schwierig, wenn es Zeiten gibt, wo alle ganz viel Strom haben wollen und andere Zeiten, wo niemand Strom haben will. Das ist nämlich schwierig zu steuern. So, für Stromanbieter und für Netzbetreiber wäre das besser, wenn immer gleich viel Strom verbraucht wird. Das geht natürlich nicht. Das verteilt sich zwar ganz gut, aber trotzdem gibt es Phasen, wo viel Strom verbraucht wird, weil alle morgens aufstehen, Kaffeemaschine anmachen, in der Firma die Geräte hochfahren und sonst was. Mittags werden Geräte rausgemacht, weil die Leute Mittagessen gehen. Das Essen ist dann schon fertig gekocht. So, und nachmittags geht der Stromverbrauch nochmal hoch, weil alle wieder an den Arbeitsplatz gehen und ja, abends kommen die Leute alle nach Hause, machen die Waschmaschine an. Also das sind so Phasen, wo typischerweise mehr Strom verbraucht wird und ab 22 Uhr laufen halt nur noch stromsparende LED-Fernseher. Und dann sind auch in der Industrie viele Prozesse beendet. Es gibt natürlich auch viele Prozesse, die laufen die ganze Nacht durch. Aber deswegen ist halt nachts, aber auch mittags eher wenig Stromverbrauch. Und deswegen ist der Strom dann ja auch günstiger, Marktpreis, so wie Nachfrage und Angebot. Und das hat dann nicht nur den Einfluss auf den Strom, sondern wenn man dann Strom verbraucht, dann hilft man ja quasi den Netzbetreibern. So, und das finde ich gut. Also so ein netzdienlicher Stromverbrauch, wenn man nachts sein E-Auto lädt, das kann ja nur hilfreich sein. Es ist nämlich nicht so, dass wir zu wenig Strom in Deutschland haben, als dass wir alle elektrisch fahren könnten, sondern da ist genug Strom da. Zumal die Produktion von Diesel und Benzin auch sehr viel Strom verbraucht. Ich fand das ganz interessant. Um 100 Kilometer weit fahren zu können mit Diesel, braucht man sowas wie 4,5 oder 5 Kilowattstunden Strom. Im Sommer brauche ich mit einem Elektroauto 12 Kilowattstunden oder vielleicht 14 Kilowattstunden Strom. Also gerade mal dreimal so viel Strom wie ein Diesel. Und das sollte man vielleicht auch mal berücksichtigen, dass Verbrennerautos eben auch Strom verbrauchen, eben genau bei der Produktion ihrer Kraftstoffe. Den könnte man einsparen, den Strom, wenn man weniger solche Brennstoffe erzeugt. Ja, aber mal davon abgesehen, dass die Energie, die man dann in den Tank füllt, bei Verbrennern ja irgendwie zu großen Teilen, ich habe den Prozentsatz nicht im Kopf, aber zu sehr großen Teilen wird die Energie nicht in Bewegung umgewandelt, sondern in Wärme. Deswegen werden Verbrennerautos so warm. Bei Elektroautos ist halt der Wirkungsgrad deutlich höher. Also da wird auch nicht alles in Bewegung umgesetzt, aber viel, viel mehr. Also nahezu alles sozusagen. Genau. Jetzt habe ich mich so ein bisschen verfranst. Das ist ja aber auch immer ganz gut, wenn ich so ein bisschen den roten Faden verliere. Ich habe noch gedacht, als ich die Abbiegung genommen habe zum Thema Börsenstrompreise, wollte ich den Faden, den ich vorher hatte, wieder aufnehmen. Was hatte ich denn davor eigentlich? Davor, ich war ja hier am Haus am Erzählen. Ne? Also zumindest haben wir uns jetzt entschieden, ein Stecker-Solarkraftwerk zu kaufen. So, genau. Und dann habe ich ich bin ja auf Mastodon aktiv. Früher war ich bei Twitter. Auch eine traurige Geschichte eigentlich mit Twitter. Ich habe mich bei Twitter angemeldet beim zweiten Truthahn frittieren, glaube ich, weil das war so 2008 oder so. 2009. Ich weiß gar nicht. So anderthalb Jahre nachdem Twitter gegründet worden ist, hatten wir hier ein Truthahn frittieren. Und da hat jemand vom Truthahn frittieren getwittert, Fondue mit ganzen Truthähnen cool. So, das war ein Tweet. Und ich war aber noch nicht auf Twitter und ich konnte das dann nicht sehen. Das hat mich geärgert, habe ich mich bei Twitter angemeldet. Damals ging Twitter nur per SMS. Das heißt, man konnte dann twittern. Ich glaube, Webfrontend kam sogar erst später. Man musste halt, um einen Tweet abzusetzen, eine SMS an eine Telefonnummer in UK schicken und hat dann von dort eben auch die Tweets bekommen. Deswegen waren Tweets ja auch kurz. Die Zeichenbegrenzung bei Twitter kommt daher, dass die ursprünglich halt per SMS verschickt worden sind. Ja, seitdem war ich bei Twitter und das war für mich irgendwie ein nettes Netzwerk, das jetzt Elon Musk das gekauft hat, hat mich zuerst irritiert, aber jetzt bin ich doch halt sehr verärgert, weil jetzt ist es halt ein ziemlicher Moloch geworden und man mag da nicht mehr sein. Ich weiß, viele Menschen sind noch irgendwie dort, weil sie nur dort den Content bekommen, den sie wollen. Mein Content kriegt ihr da nicht mehr. Mein Content bekommt ihr auf Mastodon. Denn anders als Twitter kann Mastodon nicht von irgendeinem Bösewicht gekauft werden, denn Mastodon ist ein föderiertes Netzwerk. Das heißt, selbst wenn jemand die Mastodon-Instanz aufdeckt, das ist so ein bisschen wie bei E-Mail. Mastodon ist wie E-Mail, denn ich kann ein E-Mail-Konto bei GMX haben oder bei Google Mail oder wo auch immer. Ich kann aber allen anderen Leuten, die einen E-Mail-Account haben, egal wo die sind, kann ich auch E-Mails schicken und ich kann auch von überall E-Mails empfangen. So, wenn ich mich bei Mastodon für einen Server entscheide, kann ich auch mit allen anderen Mastodon-Leuten sprechen, denen folgen, und es ist eigentlich wirklich nicht großartig anders als Twitter, nur dass es so ein bisschen auch noch so ist wie E-Mail. Man muss sich halt erstmal für einen Anbieter entscheiden und kann dann aber alles ganz normal mitmachen. Und ich habe mich damals, ich war erst auf mastodon.social angemeldet, weil das einer der ersten und auch der großen Anbieter war. Und habe das dann aber gar nicht so genutzt. Ich glaube 2018 oder so habe ich mich da angemeldet und dann war ich da irgendwie, weiß auch nicht, war halt nichts los. Und als dann Elon Musk Twitter gekauft hat und als da irgendwie alles gekippt ist, habe ich gesagt, dann will ich nicht mehr auf Twitter sein, ich will Mastodon stärker benutzen und bin dann aber umgezogen. Das ist auch ganz cool. Und dann einfach seinen Mastodon-Account umziehen und dann kommen halt alle Beziehungen, die man hatte, also wer einem folgt und wem man folgt, kommen dann mit, und bin umgezogen zu chaos.social. Das ist der Mastodon-Server, der betrieben wird aus dem Chaos Computer Club Umfeld. Und da waren auch schon einige Leute, die ich kannte und denen ich eh gefolgt bin. Und das war irgendwie nett. Und dann habe ich dort gefragt, ob ich damit drauf da. Das war noch die Zeit, als dann irgendwie Aufnahmestopp war, weil es zu schnell gewachsen ist. Und die Lea, eine der Betreiberinnen von Chaos the Social, hat mich dann da dankenswerterweise aufgenommen. So, und seitdem bin ich da und ich fühle mich da sehr wohl, und das ist so ein bisschen, ja klar, ein bisschen wie bei den Nerds. Ich bin ja aber auch so halb Nerd, also früher war ich Dollar-Nerd, mittlerweile mag ich mir dieses Label gar nicht mehr so anziehen, weil ich nicht mehr finde, dass ich es verdient habe. Ich halte mich nicht für schlau genug, um mich Nerd zu nennen. Ich finde, Nerd ist gar kein Schimpfwort, sondern Nerd wäre eher so ein Status, den ich gerne mal wieder erreichen würde. Wenn man sich in etwas rein nerdet, heißt das ja, dass man sich sehr schlau macht und dann einfach sehr, sehr viel über eine Sache weiß. Und so verstehe ich auch den Begriff Nerd. Nerds sind einfach Leute, die sich in Sachen sehr tief einarbeiten und das dann ganz tief verstanden haben und typischerweise mit dem Wissen dann auch großzügig umgehen und das weitergeben. Finde ich super sympathisch. Und ich bin leider nicht mehr Nerd genug. Früher war ich viel mehr Nerd. Früher war ich Linux-Nerd und habe Linux benutzt und mir meinen eigenen Kernel kompiliert und sogar mal probiert, eine Kernel-Komponente einen Treiber zu programmieren für meine ISDN-Karte, die ich ganz neu hatte, weil ISDN ganz neu war. 41532 war der Einwahlpunkt für die Uni Hamburg. Und habe ich nicht geschafft. Ich habe es immer probiert und angefangen, aber war halt nicht von Erfolg gekrönt. Hab's dann irgendwie abgebrochen. Aber ja, so nerdig war ich immerhin mal. Heute bin ich das nicht mehr. Aber ich hänge immer noch gerne mit Nerds rum. Ich bin ja auch gerne mal auf dem Chaos Communication Congress, der großen Veranstaltung, immer zwischen den Jahren. Und zumindest habe ich vorgestern, glaube ich, habe ich auf Chaos.social, also auf meinem Mastodon-Account, viele Nerds folgen mir dort halt auch, und das ist super. So, und da habe ich dann vorgestern gedacht, so, okay, ich traue mich, ich stelle jetzt einmal diese Frage, und ich weiß schon, dass ich da mit Informationen befeuert werde, und ich war schon ganz gespannt, ob ich damit überhaupt umgehen kann, weil meistens kommt dann mehr, als man möchte. Ich habe dann auf meinem Mastodon-Account gefragt, hey, ich überlege mir so eine Balkonstecker-Photovoltaikanlage zu kaufen, worauf muss ich denn achten? So, da war natürlich dann die Büchse der Pandora geöffnet. Ich habe sehr, sehr viele Antworten bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die sich da beteiligt haben. Gleich zu Anfang kam der Tipp, kannst kaum noch was falsch machen. Es gibt einfach, die Dinger sind alle mittlerweile sehr günstig und der Markt ist gut gesättigt und gut gefüllt. Das ist schon mal ganz beruhigend gewesen. Es gibt vor allem bei den Paneelen keine großartigen Qualitätsunterschiede mehr. Natürlich Verarbeitung und so, aber letztendlich von der Leistung her steckt da eh überall das Gleiche drin. Ich hatte mich vorher wirklich nicht allzu tief damit beschäftigt. Ich dachte, okay, das muss einfach sein, Stecker rein und dann erzeugt man Strom. Was dann genau passiert, was da für Komponenten drin sind und ob man das dann auch irgendwie auslesen kann, wie viel Strom man erzeugt, habe ich mich vorher nicht so richtig damit beschäftigt. Aber ich habe dann schnell gelernt, so eine Stecker-Photovoltaikanlage besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Das eine sind die Paneele, das sind quasi die Kollektoren, die großen, meistens dunklen Flächen. Übrigens, Photovoltaikpaneele sind immer bifaszial. Das habe ich auch erst gelernt. Also letztes Jahr oder so. Theoretisch sind die immer bifaszial, das heißt bifaszial zweigesichtig. Bi heißt zwei und faszial ist, glaube ich, gesichtig. Das heißt, die können Energie aufnehmen, sowohl von der Vorderseite als auch von der Rückseite. Früher hat man diese Photovoltaik-Paneele aber so gebaut, dass sie eine Plastikrückwand hatten und dann konnten sie natürlich von hinten kein Licht aufnehmen, was nicht so schlimm ist, weil die eh meistens auf Dächern installiert sind und da, wenn das Licht da einmal durchgestrahlt ist, strahlt da relativ wenig zurück. So, heutzutage werden dann häufig die Rückwände dann eben auch transparent gebaut, ist ja eh nur Kunststoff, so, und dann kann man theoretisch eben auch von der Rückseite Licht aufnehmen, da kommt nur meistens gar nicht so wenig an, da komme ich auch später nochmal drauf. Egal, also Paneele und die zweite Komponente ist der Wechselrichter, denn Photovoltaik-Module, die Paneele, da kommt Gleichstrom raus, typischerweise so 430 Watt Peak oder so. Das Watt Peak bedeutet, Watt ist die Leistung und Peak, wenn die Sonne halt voll drauf knallt, dann kommen da 430 Watt raus. Wenn da natürlich ein bisschen verschattet ist oder die Sonne nicht ganz so hell ist oder ein bisschen Wolke davor oder zu seitlich oder so, dann kommen da natürlich weniger als 400 Watt raus. Das ist halt nicht an-aus, sondern durchaus ein fließender Übergang. So, und der Wechselrichter ist dazu da, diesen Gleichstrom dann umzuwandeln in Wechselstrom. Denn als Verbraucher will man Wechselstrom haben. Es sei denn, man will da ein USB-Gerät dranhängen oder so. Das ist dann wieder Gleichstrom. Und könnte man den direkt verwenden. Aber wir wollen ja den per Stecker quasi in unser Hausnetz einschließen. Und das ist halt Wechselstrom. So, braucht man einen Wechselrichter. Das sind die beiden Komponenten. Natürlich braucht man dann noch Verkabelung, also zwischen den Paneelen und zum Wechselrichter braucht man spezielle Kabel und dann vom Wechselrichter zum Hausanschluss, zur Steckdose braucht man Kabel. Dann braucht man natürlich noch die Halterung. Die Paneele müssen irgendwo gut angebracht sein, je nachdem, wo man sie halt anbringen will. Und ja, das war's eigentlich schon. Mehr braucht man nicht. Dann gibt es aber noch ein Gerät, das heißt DTU, Data Transmission Unit. Und das habe ich tatsächlich vorgestern dann erst gelernt. Und da geht's dann los. Denn es gibt Wechselrichter, die haben das mit eingebaut. Da ist dann Wi-Fi mit drin. Also kann man einfach ins heimische WLAN hängen und dann kann man über eine Web-Oberfläche kann man dann vom Wechselrichter direkt auslesen, was er denn so gemacht hat. Diese Geräte sprechen aber meistens mit China. Also das sind dann chinesische Hersteller, die haben dann eine Cloud-Anbindung und die übertragen dann erstmal alles nach China und dann liest man quasi auf seiner chinesischen Webseite, also die ist dann natürlich ins Englische, Deutsche übersetzt, keine Ahnung, da liest man dann seine Daten irgendwie aus. Also die telefonieren ständig nach Hause und das fand ich dann schon so ein bisschen gruselig und da habe ich dann schnell gelernt bekommen, das kann man auch anders machen. Denn die Wechselrichter, die keinen WLAN haben, die haben auch eine Funkschnittstelle, also 800 Hertz oder was. Und die kann man dann per Funk quasi auslesen. Und da gibt's dann was zum Basteln, natürlich von den Nerds. So, wie habe ich das alles gelernt? Natürlich mit ganz vielen Antworten, die ich auf Mastodon bekommen habe. Aber eine Antwort war, besonders nett, und zwar genau die Lea, die mich dort aufgenommen hat, die hat darüber einen Vortrag gehalten. Und die hat mich dann beiseite genommen und gesagt, komm Tobi, ich erkläre es dir mal. Dann kurz telefoniert und das war super, super hilfreich. Ganz lieben Dank nochmal an Lea. Ich glaube, nachdem ich das jetzt hier erzähle, solltest du den Vortrag nochmal irgendwo verlinken. Ich hoffe, den gibst du irgendwo als Aufzeichnung. So, und die hatten das alles nochmal ganz genau erklärt. So eine DTU kann man sich selber bauen aus einem kleinen Chip und einer kleinen Funkeinheit. Und die kann man dann eben, also es ist so ein Arduino-mäßiges ESD, glaube ich eigentlich, irgendwie so ein kleines Gelöt mit einer kleinen Platine, kann man sich entweder selber zusammenlöten, dann kosten die Bauteile sowas wie 16 Euro oder so. Oder man findet den netten Nerdladen, ich kann den auch gerne verlinken, der auch aus dem Chaos-Umfeld kommt, die löten einem das sogar zusammen. So, und das kostet dann natürlich Geld, weil es ist Arbeitszeit. Ich habe das aber sofort in Anspruch genommen, weil so SMDs löten hatte ich keine Lust. Kann ich, glaube ich, auch gar nicht gut genug. Bin ich auch schon wieder nicht nerdig genug. Und für 21 Euro lasse ich das dann doch lieber machen. Und dann packen sie es auch gleich in so ein Gehäuse rein. Das ist dann halt wirklich Plug and Play. Genau, und da ist dann ein Open Source DTU, Open DTU drauf. Und damit kann man dann halt seine Stecker, Solaranlage selber auslesen und auch steuern. Und das ist natürlich richtig cool dann. Genau. So, und das wurde mir so empfohlen. Ja, das habe ich jetzt alles bestellt. Mal gucken, wann das kommt. Ich muss mir jetzt noch eine Halterung fürs Dach holen, aber das ist ja alles mittlerweile auch standardisiert. Also so viele Solaranlagen, wie verbaut werden, das gibt, kriege ich wahrscheinlich sogar hier im Baumarkt. Das Zeugs. Genau. Ja, und dann habe ich ich habe 4 Paneele bestellt, also 2 Kilowatt Peak. So viel darf man natürlich gar nicht einspeisen, aber darum kümmert sich dann der Wechselrichter. Der Vorteil ist, dass halt schon bei nicht ganz optimaler Beleuchtung dann eben auch schon 800 Watt da rauskommen aus dem Wechselrichter. Ja, da bin ich gespannt. Das kommt hier aufs Dach. So viel Dachfläche habe ich noch im Süden, dass ich da 4 Paneele draufschreiben kann. Eigentlich könnte ich da auch mehr drauf machen. Da muss ich allerdings ein bisschen vorsichtig sein, denn der Gesetzgeber möchte nicht, dass man mehr als 800 Watt produziert. Da müsste ich dann halt zusehen, dass ich das dann so steuere, dass da auch immer maximal 800 Watt rauskommen. Und dann irgendwann lohnt sich das halt auch. Also muss ich ja halt gucken, wie ich das irgendwie am besten hindeichsel. Kann man auch noch einen Akku dazwischen schalten. Also wenn man von den alles, was über 800 Watt hinausgeht, dann erstmal in einen Akku steckt und dann nachts, wenn man keinen Solarstrom hat, kann man halt an dem Akku saugen sozusagen. Kann man seinen Eigenverbrauch steigern. So kann man das ein bisschen optimieren. Das muss man aber genau ausrechnen, wann sich so ein Akku rentiert, denn die Akkus sind auch noch relativ teuer. Ja, ich bin sehr gespannt, wie ich das alles hinkriege. So, und dann hatte ich ja noch versprochen, ich habe noch eine bifasziale Idee. Und zwar habe ich ja ein relativ großes Grundstück. Ich habe das häufiger mal beschrieben, hier um unser Grundstück rum. Also das Grundstück sind 1000 Quadratmeter. Das ist natürlich schon vergleichsweise groß für so ein Einfamilienhaus. Aber kleinere Grundstücke gab es damals gar nicht hier in Karkensdorf. Und drumherum war Wiese. Die gehörte Stefanis Tante, die nebenan gewohnt hat. Da waren so Ponys drauf. Und irgendwann gab es so die Gelegenheit, von der Wiese irgendwie ein Stück abzuknapsen. Gehe ich jetzt mal lieber nicht in die Details. Das war ein bisschen komplizierter alles, warum und so. Aber letztendlich haben wir gesagt, wir möchten gerne den Blick auf den Wald und auf die Wiese dauerhaft unverbaut haben. Also kaufen wir da ein Stück von der Wiese ab und haben nochmal 1400 Quadratmeter dazugenommen. Jetzt haben wir also 2400 Quadratmeter Grundstück. Es ist halt ein Park, sehr groß, sehr luxuriös. Und das ist sehr lang gestreckt und in Nord-Süd-Ausrichtung. Das heißt, wir haben 2 sehr lange Zäune in Nord-Süd-Ausrichtung. Und eine meiner Ideen ist, man könnte doch einfach Solarpaneele wirklich aufrecht, also nicht auf so ein Satteldach mit so Neigung Ost-West, sondern einfach ein einreihe ich quasi Paneele direkt aufrecht in Nord-Süd-Ausrichtung auf so einen Zaun oben drauf stellen, sodass dann, wenn dann noch Büsche sind oder so, die müssen natürlich kurz gehalten werden, aber man braucht nicht gar nichts zu pflanzen. So, man muss halt nur aufpassen, dass die Paneele nicht verschattet werden. Dann hat man nämlich auch den Effekt, dass wenn morgens die Sonne aufgeht, egal winters oder sommers, sobald die Sonne da ist, scheint sie auf die Ostseite von dem Paneel. Genau um 12 oder naja, also je nachdem, wie der Zaun tatsächlich ausgerichtet, also nicht genau Nord-Süd ausgerichtet, also ungefähr. Zu einem Zeitpunkt gibt es kurz keinen Strom, weil dann die Sonne genau quasi auf das Paneel seitlich scheint. Aber kurz danach ist der Strom dann wieder da, wenn es dann irgendwie auf die Westseite geht. So, und dann hat man halt nur ein Paneel, was von beiden Seiten benutzt wird. Deswegen halt bifaszial. So könnte man quasi mit der Hälfte der Paneele so eine Ost-West-Ausnutzung machen und nicht wie mein Nachbar David mit zwei Anlagen. Also es ist natürlich eine Anlage, aber quasi mit jeweils einem Paneel für Ost und einem Paneel für West. Ich hätte halt ein Paneel, was dann Ost und West empfangen kann sozusagen. Das fand ich eine ganz nette Sache und das würde ich eigentlich auch ganz gerne nochmal ausprobieren, ob das wirklich entsprechend gut funktioniert. Sieht bestimmt komisch aus, wie so eine missglückte Akkuphotovoltaikanlage oder so. Ich meine, das gibt's ja auch, so mitlaufende Systeme. Mein Bruder wohnt ja in Freiburg und da gibt's dieses runde Haus, wo Solaranlagen drauf sind und das Haus dreht sich mit der Sonne mit. Total abgefahrene Installation. Ist aber halt richtig cool. Und weiß ich gar nicht, wie, da gibt es bestimmt schon Berichte darüber, wie effizient das eigentlich ist. Es ist auch schon älter, das Haus, glaube ich. Eher so aus der Generation, als mein Papa noch begeistert war. Der ist aber auch schon vor 18 Jahren gestorben. Oh ja, bald ist 18. Todestag. So, und ja, nicht so schönes Thema jetzt gerade. Kommt demnächst auf uns zu. Egal. Bleibt natürlich noch die Frage, warum das Ganze eigentlich? Lohnt sich das eigentlich? Sollte man es eigentlich tun? Wollen wir nicht lieber Atomkraftwerke anmachen? Wollen wir nicht lieber wieder russisches Gas kaufen und mit denen vertragen und so? Ich halte das alles für Augenwischerei. Wir hatten schon in den 80er Jahren mal die Frage, was ist eigentlich, wenn das Öl alle ist? Das ist noch nicht der Fall. Also es gibt noch genug Öl. Aber wir haben ja mittlerweile gelernt, Öl verbrennen ist nicht so richtig gut für CO2-Ausstoß, Klimaerwärmung. Klimaerwärmung ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit, die größte Herausforderung der Menschheit und alles, was damit zusammenhängt. Also die Vernichtung von Artenvielfalt ist eine Folge, die irgendwie unabschätzbar groß ist und das ist halt, ich glaube, ich brauche es gar nicht mehr zu erklären. Also Klimakatastrophe ist schlimm. Und die Energiewende ist ein großer Teil davon, die Klimakatastrophe abzumildern. Denn sie ist ja längst da, die Klimakatastrophe. Wir müssen sie aber abmildern. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, er ist eh da, lass laufen, sondern das wäre Wahnsinn, da jetzt zu sagen, ist ja jetzt auch egal. Ja, und zum Thema Atomkraft, da hat ja Marc-Uwe Kling diese wunderbare Söder-Challenge ausgerufen. Wenn Herr Söder, der so gerne die Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen würde, wenn er jemanden findet, der das tut, und dann auch noch irgendwie einen Platz findet, wo man den Müll lässt, dann würde Marc-Uwe Kling für Markus Söder, ich weiß gar nicht, irgendwas Besonderes tun. Und dann haben ganz viele andere gesagt, dann machen wir auch mit und schreiben ihm Weihnachtslieder oder Geburtstagslieder und singen ihm ein Ständchen und ehren ihn nach allen Regeln der Kunst. Denn tatsächlich sagen ja die Energie, also RWE, ENBW, also die Leute, die die meisten Atomkraftwerke betrieben haben, die sagen, wir wollen das gar nicht mehr. Das ist unrentabel, das ist sehr teuer. Uran muss halt auch irgendwo herkommen. Und letztens gerade jetzt gehört, dass es nur noch für 50 Jahre, also eigentlich für 100 Jahre noch Uranvorräte gibt. Dann sind die alle, aber die Hälfte davon kann man gar nicht fördern, weil die irgendwie zu weit weg sind oder so. Das heißt, man kommt gar nicht mehr so weit mit den Uranvorkommen, die wir noch haben. Das heißt, man muss erstmal neue Atomkraftwerke gestalten, die dann mit anderen Brennelementen funktionieren. jetzt die Atomkraftwerke, die wir gerade abgestellt haben, wieder in Betrieb nehmen, ist auch nicht so einfach, weil die sind ja schon im Rückbau. Das ist ja, das Teuerste ist ja schon verkauft. Die Turbinen sind wahrscheinlich schon weg. Und so. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie nur das Wasser vom Abklingbecken abgelassen worden ist, sondern das wäre halt teuer und aufwendig, die wieder in Betrieb zu nehmen. Das geht nicht mal eben so. So, und dann ist ja auch die Frage, wo kommt denn das Uran eigentlich her? Das kauft man dann ja wahrscheinlich auch wieder in Russland. Und na, solange da die Lage so kritisch ist, wie sie im Moment halt ist, sollte man sich darauf vielleicht nicht verlassen. Stattdessen kann man halt einfach die erneuerbaren Energien nutzen. Dass wir wissen, wie es geht. Wir können Windräder aufstellen, die machen Strom. Wir können Solarenergie sammeln und da geht echt viel und da kommen wir auch wahnsinnig gut voran und es gibt auch keinen Grund, das nicht weiterzumachen, weil dadurch wird der Strom wirklich, wirklich billig. Und Atomstrom ist einfach wahnsinnig teuer und Kohlestrom noch teurer. Das ist einfach alles nicht sinnvoll, was da besprochen wird. Es wäre wirklich gut, da mal ideologiefrei ranzugehen, denn es ist nicht so, dass die Ideologie der Grünen irgendwie sagt, wir müssen jetzt alles vollstellen mit Windrädern, weil die so hübsch sind. Es ist halt einfach das Sinnvollste und das Billigste und das Sicherste und wir müssen uns auch unabhängig machen. Ich meine, Christian Lindner, der ist nicht dafür bekannt, ist der Turbo-Grüne zu sein, hat die erneuerbaren Energien Freiheitsenergien genannt und genau damit hat er recht. Es geht um Freiheit von Abhängigkeiten von anderen Staaten. Kostengünstiger Strom bedeutet auch Freiheit, den nutzen zu können, ohne nur reich sein zu müssen und so. Das ist schon, die Energiewende ist leider notwendig, aber zum Glück auch nicht so schwer, einfach machen. Genau, und natürlich ist meine Stecker-Photovoltaikanlage, die ich mir jetzt zusammenbaue, nur ein kleiner Baustein davon, aber jeder kann halt einen kleinen Beitrag leisten. Und weiß nicht, meine Gesamtinvestitionen sind jetzt sowas wie 500 Euro. Die Paneele kosten 50 Euro das Stück. Hätte ich auch nur zwei nehmen können und nicht vier. Der Wechselrichter kostet 135, ist aktuell auch noch Mehrwertsteuer befreit, Umsatzsteuer befreit. Wer weiß, wie lange das Gesetz noch gilt, dass man da steuerfrei Wechselrichter und Paneele kaufen kann. Genau, und dann der ganze Rest, also die Kabel, weiß nicht, kosten ein Stück 5 Euro. Dann brauchen wir noch einen Stecker und dann brauchen wir noch diese DTU für 45 Euro inklusive Versand und Löten und Gehäuse. Die braucht man ja gar nicht. Also die kann man auch weglassen, wenn man sich das noch sparen will. Aber ich find's halt ganz cool, dann auch zu sehen, wie viel Strom ich denn eigentlich erzeuge und dann auch selber verbrauche. Ja, mal sehen, wo das alles noch hinführt. Ich bin zumindest begeistert von der Energiewende. Ich bin begeistert von diesen Technologien. Ich freue mich wie ein Schneekönig, wenn ich auf der Autobahn von Hamburg nach Berlin fahre. Natürlich mit meinem Elektroauto. Mit Zwischenhalt. Es gibt ja diese eine Schnellladesäule bei so einer Tankstelle auf dem Acker. Wie heißt denn der Ort noch? Ich vergesse, aber da kann man sehr, sehr gut laden. Ich verrate euch jetzt nicht, wo sie ist. Ah, es gibt ja mittlerweile die Apps, wo man suchen kann, wenn man laden muss. Aber so häufig fahre ich ja auch gar nicht von Hamburg nach Berlin. Irgendwo da am Havelland. Ich habe vergessen, wie der Ort heißt. Ich finde es jetzt auf die Schnelle ehrlich gesagt nicht. Ich filter hier mal. Das ist ja eine kräftige. Da irgendwo. Wustermark? Elstal? Ist es das? Kann sein. Nee, das ist nicht. Egal. Irgendwo da ist eine Schnellladesäule, wo ich dann mal lade. So, und wenn man auf der Autobahn fährt, dann sieht man links, rechts halt überall diese großen Photovoltaikanlagen auf den Feldern stehen. In Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Und das finde ich super. Also das macht mich immer glücklich, dass wir sowas haben. Das fühlt sich an wie in der Zukunft angekommen. Und dieser Podcast ist jetzt endlich bei Rainer Maria Rilke angekommen. Wir sind im Sämtliche Gedichte in einem Band, vollständige Ausgabe, bei Position 2174, 32% des ersten Buches, zweiter Teil. Und das erste Gedicht heißt Initiale und ist sehr kurz. Aus unendlichen Sehnsüchten steigen endliche Taten wie schwache Fontänen, die sich zeitig und zitternd neigen, aber die sich uns sonst verschweigen, unsere fröhlichen Kräfte zeigen sich in diesen tanzenden Tränen. Und weil das so kurz war, lese ich euch noch das nächste vor, zum Einschlafen zu sagen, weil ich das eben gesehen habe, dass es so heißt und ich finde das super. Das andere war kurz und ich lese euch das jetzt noch vor, weil ich das entscheiden kann. Das ist toll, ne? Regeln brechen, weil ich es kann. Ich möchte jemanden einsingen, bei jemandem sitzen und sein. Ich möchte dich wiegen und klein singen und begleiten, schlaf aus und schlaf ein. Ich möchte der Einzige sein im Haus, der wüsste, die Nacht war kalt und möchte horchen herein und hinaus in dich, in die Welt, in den Wald. Die Uhren rufen sich schlagend an und man sieht der Zeit auf den Grund und unten geht noch ein fremder Mann und stört einen fremden Hund. Dahinter wird Stille. Ich habe groß die Augen auf dich gelegt und sie halten dich sanft und lassen dich los, wenn ein Ding sich im Dunkel bewegt. Es wäre vielleicht noch ein Nachtrag wert zur Episode 570, da habe ich am Haltungsblog über das Herz von St. Pauli gesprochen, die Diskussion darum, wo hier zum Einschlafen und Singen. Ich habe heute gestern einen guten alten Freund getroffen, der auch St. Pauli-Fan ist und der hat mir erzählt, dass er 10 Jahre lang seinem Sohn das Herz von St. Pauli als Einschlaflied vorgesungen hat, was ich eine ziemlich krasse Idee finde. Aber ja, wenn man St. Pauli-Fan ist, dann macht man das. Und er hat also eine extrem emotionale Bindung zu diesem Song, hat sogar Akkordeon gelernt und sich das Akkordeon von seinem Großvater irgendwie besorgt, um das Herz von St. Pauli auf der Hochzeit von einem Freund zu spielen. Also sehr emotionale Erinnerungen und eine ganz emotionale Bindung. Und mir geht's ja auch so. Ich bin auch sehr emotional gebunden an dieses Lied. Und ja, als Einschlaflied, das wollte ich nochmal mit euch teilen, dass es das eben auch gab. Und auch mein lieber Freund, von dem ich gerade sprach, ist dafür, dass wir das Lied nicht mehr singen. Also er hat es auch gelernt und verstanden. Kommen wir zu Immanuel Kant. Wir sind im zweiten Band der Kritik der reinen Vernunft in der transzendentalen Methodenlehre auf Seite B 841 von dem Ideal des höchsten Guts. Augen zu und zugehört. Leibniz nannte die Welt, sofern man darin nur auf die vernünftigen Wesen und ihren Zusammenhang nach moralischen Gesetzen und der Regierung des höchsten Guts Acht hat, das Reich der Gnaden und unterschied es vom Reiche der Natur, da sie zwar unter moralischen Gesetzen entstehen, aber keine andere Erfolge ihres Verhaltens erwarten als nach dem Laufe der Natur unserer Sinnenwelt. Sich also im Reichen der Gnaden zu sehen, wo alle Glückseligkeit auf uns wartet, außer sofern wir unseren Anteil an derselben durch die Unwürdigkeit, glücklich zu sein, nicht selbst einschränken, ist eine praktisch notwendige Idee der Vernunft. Praktische Gesetze, sofern sie zugleich subjektive Gründe der Handlungen, das heißt subjektive Grundsätze werden, heißen Maximen. Die Beurteilung der Sittlichkeit, ihrer Reinigkeit und Folgen nach geschieht nach Ideen, die Befolgung ihrer Gesetze nach Maximen. Nochmal, die Beurteilung der Sittlichkeit, ihrer Reinigkeit und Folgen nach geschieht nach Ideen, die Befolgung ihrer Gesetze nach Maximen. Es ist notwendig, dass unser ganzer Lebenswandel sittlichen Maximen untergeordnet werde. Es ist aber zugleich unmöglich, dass dieses geschehe, wenn die Vernunft nicht mit dem moralischen Gesetze, welches eine bloße Idee ist, eine wirkende Ursache verknüpft, welche dem Verhalten nach demselben einen unseren höchsten Zwecke genau entsprechenden Ausgang, es sei in diesem oder einem anderen Leben bestimmt. Ohne also einen Gott und eine für uns jetzt nicht sichtbare, aber gehoffte Welt, sind die herrlichen Ideen der Sittlichkeit zwar Gegenstände des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebfedern des Vorsatzes und der Ausübung, weil sie nicht den ganzen Zweck, der einem jeden vernünftigen Wesen natürlich und durch eben dieselbe reine Vernunft a priori bestimmt und notwendig ist, erfüllen. Glückseligkeit allein ist für unsere Vernunft bei weitem nicht das vollständige Gut. Sie billigt solche nicht, so sehr auch als auch Neigung dieselbe wünschen mag, wofern sie nicht mit der Würdigkeit glücklich zu sein, das heißt dem sittlichen Wohlverhalten vereinigt ist. Sittlichkeit allein und mit ihr die bloße Würdigkeit glücklich zu sein, ist aber auch noch lange nicht das vollständige Gut. Um dieses zu vollenden, muss der, so sich als der Glückseligkeit nicht unwert verhalten hatte, hoffen können, ihrer teilhaftig zu werden. Selbst die von aller Privatabsicht freie Vernunft, wenn sie, ohne dabei ein eigenes Interesse in Betracht zu ziehen, sich in die Stelle eines Wesens setzte, das alle Glückseligkeit anderen auszuteilen hätte, kann nicht anders urteilen, denn in der praktischen Idee sind beide Stücke wesentlich verbunden, ob zwar so, dass die moralische Gesinnung als Bedingung den Anteil an Glückseligkeit und nicht umgekehrt die Aussicht auf Glückseligkeit die moralische Gesinnung zuerst möglich mache. Denn im letzteren Falle wäre sie nicht moralisch und also auch nicht der ganzen Glückseligkeit würdig, die vor der Vernunft keine andere Einschränkung erkennt als die, welche von unserem eigenen unsittlichen Verhalten herrührt. Glückseligkeit also in dem genauen Ebenmaße mit der Sittlichkeit der vernünftigen Wesen, dadurch sie derselben würdig sein, macht allein das höchste Gut einer Welt aus, darin wir uns nach den Vorschriften der reinen, aber praktischen Vernunft durchaus versetzen müssen und welche freilich nur eine intelligible Welt ist, da die Sinnenwelt uns von der Natur der Dinge der gleichen systematische Einheit der Zwecke nicht verheißt, deren Realität auch auf nichts anderes gegründet werden kann, als auf die Voraussetzung eines höchsten ursprünglichen Guts, da selbstständige Vernunft mit aller Zulänglichkeit einer obersten Ursache ausgerüstet, nach der vollkommensten Zweckmäßigkeit die allgemeine, obgleich in der Sinnenwelt und sehr verborgene Ordnung der Dinge gründet, erhält und vollführet. Diese Moraltheologie hat nun den eigentümlichen Vorzug vor der spekulativen, dass sie unausbleiblich auf den Begriff des einen allervollkommensten und vernünftigen Urwesen führet, worauf uns spekulative Theologie nicht einmal aus objektiven Gründen hinweiset, geschweige uns davon überzeugen konnte. Denn wir finden weder in der transzendentalen noch der natürlichen Theologie, soweit uns auch Vernunft darin führen mag, einigen bedeutenden Grund, nur ein einiges Wesen anzunehmen, welches wir allen Naturursachen vorsetzen und von dem wir zugleich diese in allen Stücken abhängig zu machen, hinreichende Ursache hätten. Dagegen, wenn wir aus dem Gesichtspunkt der sittlichen Einheit als einem notwendigen Weltgesetze die Ursachen erwägen, die diesem allein den angemessenen Effekt mithin auch für uns verbindende Kraft geben kann, so muss es ein einiger oberster Wille sein, der alle diese Gesetze in sich befasst. Denn wie wollten wir unter verschiedenen Willen vollkommene Einheit der Zwecke finden. Dieser Wille muss allgewaltig sein, damit die ganze Natur und deren Beziehung auf Sittlichkeit in der Welt ihm unterworfen sei, allwissend, damit er das Innerste der Gesinnungen und der moralischen Wert erkennt. Allgegenwärtig, damit er unmittelbar dem Bedürfnisse, welches das höchste Weltbeste erfordert, nahe sei, ewig, damit in keiner Zeit diese Übereinstimmung der Natur und Freiheit ermangele und so weiter. So steht es da wirklich. Gut, bis dahin. Ich höre an dieser Stelle auf, wünsche euch allen eine Gute Nacht. Ich hoffe, ihr schlaft recht schön, denn Schlafen ist wichtig. Schlafen ist gesund und ist wichtig für euren Körper. Also erholt euch gut. Bis in 2 Wochen. Ich hab euch alle lieb. Gute Nacht.